Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Koalition löst mit ihren jüngsten Reformplänen scharfen Widerspruch aus. Kritik gibt es an den Beschlüssen zur Pflege und zum Betreuungsgeld, vor allem aber am Kompromiss zur Steuersenkung. SPD-geführte Landesregierungen wollen das Vorhaben im Bundesrat stoppen. Union und FDP hatten sich auf eine Entlastung der Arbeitnehmer 2013-2014 verständigt. Das macht nach Angaben des Finanzministeriums für einen Durchschnittsverdiener im zweiten Jahr ein Plus von etwa bis zu 25 Euro im Monat aus.
Als könne nichts seine gute Laune trüben. Für den CSU-Chef ist es gestern Abend gut gelaufen. Das Betreuungsgeld ist durch.
Ich glaube, die ganze Koalition ist Sieger. Wir haben das so austariert, dass jeder Koalitionspartner sagen kann, ja, ich bin mit meinen Kernpositionen dabei.
Mit ihren Kernpositionen ist auch die FDP dabei. Sie hat sich durchgesetzt bei den Steuererleichterungen. Zufriedene Gesichter auch hier.
Wir haben die Entscheidungen der Koalitionsrunde vom gestrigen Tag ganz einmütig begrüßt als Investitionen in Gerechtigkeit und Stabilität.
Und die kalte Progression soll abgemildert werden. Die bewirkt, dass Beschäftigte weniger Einkommen haben, trotz geringer Lohnerhöhung. Die Ergebnisse. Es soll bis 2014 eine Steuersenkung in zwei Stufen geben. Volumen 6 Milliarden Euro. Bessere Leistungen für Demenzkranke. Deshalb wird der Beitragssatz in der Pflegeversicherung um 0,1 Prozentpunkt steigen. Und ein Betreuungsgeld von mindestens 100 Euro ab 2013 für Eltern, die keine Kita-Plätze beanspruchen. Kein großer Wurf, im Gegenteil, kritisiert die SPD. Steuersenkungen seien genau der falsche Weg.
Politik auf Pump und Politik zu Lasten künftiger Generationen, das ist das, was wir kritisieren, was wir aber mit der eigenen Regierung im Land erleben.
Die Opposition droht nun mit einer Blockade des Steuerbeschlusses im Bundesrat. Die SPD sogar mit Verfassungsklage. Eine hohe Belastung für den Bundeshaushalt, für den Bürger nur eine kleine Entlastung bei der Steuer, kritisiert die Opposition. Wirklich gestärkt, so meinen viele in Berlin, habe der Gipfel die drei Koalitionspartner. Sie erhoffen sich nun neuen Schwung für die kommenden zwei Jahre.
In Griechenland verzögert sich offenbar die Bildung einer Übergangsregierung. Der Weg dafür war gestern Nacht frei geworden, als Ministerpräsident Papandreou sich zum Rücktritt bereit erklärt hatte. Jetzt beraten die beiden größten Parteien darüber, wer die Übergangsregierung leiten soll. Im Gespräch ist der ehemalige Vizepräsident der Europäischen Zentralbank Papademos. Er soll versuchen, eine breite Mehrheit für die Sparbeschlüsse zu sichern, die Voraussetzung für die EU-Hilfen sind.
Warten auf den Retter. Er sei schon in Athen, berichten zumindest griechische Medien, der vermeintliche Chef der Übergangsregierung. Lange galt es als sicher, dass Lukas Papademos es macht, der ehemalige Vize der Europäischen Zentralbank. Er gehört keiner Partei an und soll bis zu den vereinbarten Neuwahlen im Februar die Geschäfte führen. Am Abend dann Gerüchte, Papademos würde es doch nicht machen. Heute Morgen noch hatten die Zeitungen gejubelt, die gestrige Einigung als historischen Kompromiss bezeichnet. Die Zeit der unerbittlichen Feindschaft zwischen den beiden großen Blöcken angeblich vorbei. Dass nun eine neue Ära beginnen würde, davon versucht heute in Brüssel auch Finanzminister Venizelos, seine Amtskollegen der Eurozone zu überzeugen. Die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit ist der Beweis, dass Griechenland bereit und fähig ist, alle Verpflichtungen umzusetzen und das Land zu reformieren. Heute Mittag der Chef der Laos-Partei, Yorgos Karatsaferis, auf dem Weg zu Staatsoberhaupt Papoulias. Auch die Rechtspopulisten sollen der Regierung der nationalen Einheit beitreten. Plötzlich erscheint die Lösung der griechischen Regierungskrise wieder als fraglich. Offenbar verlangt der ehemalige Vize der Europäischen Zentralbank Papademos mehr Zeit als bis Februar. Außerdem eine Beteiligung der größten Oppositionspartei Neodemokratia an der Übergangsregierung. Die verweigert sich bisher aber offenbar aus wahltaktischen Gründen. Griechenland streitet und die Schuldenuhr tickt weiter.
Die Finanzminister der 17 Euro-Staaten haben erneut über die Schuldenkrise beraten. Bei ihrem Treffen in Brüssel stellten sie klar, dass die nächste Kreditrate für Griechenland erst ausgezahlt wird, wenn dort eine neue Regierung gebildet ist. Auch die Entwicklung in Italien betrachten sie mit Sorge. Der Zinsaufschlag für italienische Staatsanleihen ist weiter gestiegen.
Um gute Worte ist Griechenlands Finanzminister Evangelos Venizelos auch heute nicht verlegen. Hervorragend sei sein Treffen mit der EU-Kommission gewesen, sehr produktiv. Und natürlich könne man Griechenland jetzt vertrauen, ohne Zweifel.
Of course, without doubt.
Auf den Beschluss über die nächste Hilfszahlung an sein Land wird er trotzdem noch warten müssen. Erst will Europa mehr wissen über dessen künftige Politik. Aber vielleicht war er ja auch froh, dass die größten Sorgen inzwischen eher Italien gelten. Der politische Stillstand in Rom ist inzwischen Dauergegenstand öffentlicher Ermahnungen. Der Währungskommissar nahm heute Anleihen beim Fußball. Mit seinen öffentlichen Finanzen muss Italien auf Defensive umschalten, während es mit Strukturreformen mehr Raum für Offensive und für mutige Entscheidungen hat, um Wachstum und Jobs zu fördern. Die Fieberkurve der Krise zeigt, dass Italien sich von den anderen Euro-Ländern entfernt. Seit August muss es höhere Zinsen für seine Anleihen zahlen als Spanien und die stiegen auch zuletzt bedrohlich weiter. Da ist nicht immer klar, inwieweit Ministerworte der Beruhigung oder der Analyse dienen.
Italien hat ja beim Treffen der Staats- und Regierungschefs am 27. Oktober eine Fülle von Maßnahmen verbindlich angekündigt, die, wenn sie umgesetzt werden, geeignet sind, Italien auch neues Vertrauen in den Märkten zurückzugewinnen.
Das Vertrauen aber ist das Problem. Italiens Finanzminister weiß, dass dies vor allem von seinem Regierungschef abhängt. Ein Rücktritt Berlusconis würde helfen, aber der dementiert jede Absicht, das zu tun. Wie groß die Unruhe ist, wird vor allem daran deutlich, dass heute Abend vor allem über die sogenannte Feuerkraft des Rettungsschirms beraten wird. Die viel umstrittenen Hebel sind offenkundig nicht leicht zu bedienen. Für Griechenland wären sie auch nicht nötig, wohl aber für Länder wie Italien. Den Beteuerungen Roms wird erkennbar nicht sehr geglaubt.
Frankreich versucht, mehr Geld einzunehmen, um seinen Schuldenberg schneller abzubauen. Premierminister Fillon gab bekannt, dass die Mehrwertsteuer für Hotels und Gastronomie erhöht wird. Großunternehmen müssen eine befristete Sondersteuer zahlen und eine schon geplante Rentenkürzung wird um ein Jahr vorgezogen. Damit will Fillon die Neuverschuldung bis 2016 auf Null bringen. Solange friert er auch sein eigenes Gehalt und das der Minister ein. Bundesregierung und Wirtschaftsverbände sehen ihren Ausbildungspakt auf einem guten Weg. Es gäbe in diesem Jahr erneut mehr Lehrstellen, teilten die Partner heute mit. Die Lage sei ausgesprochen freundlich. Insgesamt gab es bis Ende September rund 519.000 Ausbildungsplätze, 7,5% mehr als im Vorjahr. Einerseits sind 29.700 Stellen davon unbesetzt, andererseits haben nach Angaben des Ausbildungspaktes 11.600 Bewerber noch keine Stelle. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hält diese Zahlen für geschönt. Tatsächlich seien noch 76.800 Bewerber auf Stellensuche. Denn Regierung und Wirtschaft zählten auch Jugendliche als versorgt, die nur Praktika oder Bewerbungstrainings machten.
Diese Berliner Tiefbaufirma braucht keine Nachhilfe in Sachen Ausbildung. Jeder fünfte Mitarbeiter ist hier ein Azubi. Das Unternehmen erhöht den Anteil junger Migranten schrittweise, kooperiert mit Schulen, so wie es auch im bundesweiten Ausbildungspakt vorgesehen ist.
Die Mitarbeiter, die bei uns in der Ausbildung sind und waren, die bleiben gerne bei uns. Wir haben eine ganz geringe Fluktuation. Wir bilden darüber hinaus aber mit einer Ausbildungsquote von 20% auch für den Markt aus.
Die Bilanz des Ausbildungspaktes zeigt, das Engagement für den Fachkräftenachwuchs hat sich auch insgesamt verbessert. Es gibt deutlich mehr Ausbildungsplätze als im vergangenen Jahr, aber auch immer weniger Bewerber.
Sie können als Unternehmen allerdings auch die Nachteile einer solchen Entwicklung sehen. Es gibt nämlich immer mehr Ausbildungsstellen, die nicht besetzt werden können.
Die Herausforderung der nächsten Jahre wird jetzt sein, passgenau offene Ausbildungsstellen, Bewerberinnen und Bewerber zueinander zu bringen. Vor allen Dingen oft auch, wenn Profil oder Können oder Traumberuf der jungen Menschen nicht übereinstimmt mit dem, was im Ausbildungsmarkt angeboten wird.
Trotz des großen Angebots gibt es aber auch Jugendliche, die gar keine Lehrstelle finden, offiziell fast 12.000, laut DGB sogar deutlich mehr.
Wir haben 65.000 junge Leute, die in einer Maßnahme sind, in einem Training, die aber noch einen Ausbildungsplatz suchen. Die muss man natürlich dazu rechnen und da sieht es natürlich noch nicht so gut aus.
Die Berliner Tiefbaufirma sieht sich mit ihrem Ausbildungskonzept auf dem richtigen Weg und empfiehlt anderen Betrieben, es nachzumachen.
Russland hat im Atomkonflikt mit Teheran vor einem Angriff auf den Iran gewarnt. Anlass sind Berichte über israelische Pläne für einen Einsatz gegen iranische Atomanlagen. Die Internationale Atomenergiebehörde will diese Woche einen Bericht zum iranischen Atomprogramm vorlegen. Laut Washington Post haben ehemalige sowjetische Wissenschaftler der Führung in Teheran geholfen, an der Entwicklung von Atomwaffen zu arbeiten.
In Syrien lässt Präsident Assad Proteste der Opposition offenbar nach wie vor gewaltsam niederschlagen. Die Armee stürmte nach Angaben von Aktivisten Teile der Protesthochburg Homs. Diese Amateuraufnahmen aus dem Internet sollen Kämpfe in der Stadt dokumentieren. Bei Kundgebungen in verschiedenen Landesteilen forderten Demonstranten internationale Hilfe, um Zivilisten zu schützen. Wie in den vergangenen Tagen sollen auch heute wieder Menschen getötet worden sein.
Der ehemalige Revolutionsführer Ortega hat offenbar die Präsidentenwahl in Nicaragua gewonnen. Nach Angaben der obersten Wahlbehörde erhielt Ortega, der bereits zweimal Präsident seines Landes war, nach bisherigen Auszählungen mehr als 60% der Stimmen. Anhänger der sandinistischen Nationalen Befreiungsfront, der Partei Ortegas, feierten den Wahlsieg in den Straßen der Hauptstadt Managua. Internationale Wahlbeobachter sprechen von massiven Behinderungen der Opposition und Wahlbetrug. Ortega habe gegen die Verfassung verstoßen, da ein Präsident nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren dürfe.
Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen hat in Paris ein Prozess gegen den ehemaligen linksextremen Terroristen Ramirez Sanchez begonnen, besser bekannt als Carlos. Der 62-Jährige muss sich für mehrere Anschläge verantworten, bei denen in Frankreich vor fast 30 Jahren 11 Menschen starben. Wegen dreifachen Mordes verbüßt Ramirez bereits eine lebenslange Haftstrafe.
In Südeuropa haben sich die Unwetter ausgebreitet. In Italien erreichte die Schlechtwetterfront inzwischen den Süden. Bisher waren vor allem die Regionen Ligurien und Toskana betroffen. Auch aus Südfrankreich und Nordspanien wurden starke Regenfälle gemeldet. In den vergangenen zwei Wochen kamen in Norditalien insgesamt 16 Menschen durch Unwetter ums Leben.
In der Toskana regnet und regnet es. Auf der Insel Elba sind seit heute Morgen 5000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Die Wassermassen haben eine Straße weggerissen. Eine Frau starb in ihrer Wohnung. Sie konnte sich in den frühen Morgenstunden nicht mehr vor den Fluten retten. Die Unwetter in Italien haben ein weiteres Todesopfer gefordert. In Genua überlebten 4 Frauen und 2 Kinder die Überschwemmungen nicht. Dort war heute der Tag der Trauer. Am Vormittag fand die Beerdigung eines ersten Unwetteropfers statt. Warum Menschen sterben mussten, können die Bewohner nicht begreifen. Sie beschuldigen die Bürgermeisterin, die Bevölkerung nicht ausreichend gewarnt zu haben und fordern ihren Rücktritt. Und die Stadt kommt nicht zur Ruhe, denn es sind neue, heftige Regenfälle angekündigt. In den Bergen sorgen die Unwetter für Eis und Schnee. Seit 5 Tagen schon sitzen deshalb 2 Bergsteiger auf dem Mont Blanc-Massiv fest. Alle Rettungsversuche aus der Luft scheiterten bisher und auch der Kontakt ist abgerissen, wie dieser Bergführer berichtet. Wenn sie es geschafft haben, sich ein Iglu im Schnee zu bauen, dann gibt es Hoffnung, sie zu finden. Das Unwetter wütet auch in Spanien. Überschwemmungen machen manche Straßen der nördlichen Region Navarra unpassierbar. In einigen Orten ist die Stromversorgung zusammengebrochen. 14.000 Haushalte sind betroffen. Für die Region gilt weiter die höchste Alarmstufe.
Auch in Thailand bleibt die Hochwassersituation angespannt. Die Fluten strömen weiter von 2 Seiten in die Hauptstadt Bangkok. Bewohner zahlreicher Bezirke wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Besonders bedroht sind das U-Bahn-Netz der Stadt sowie 2 wichtige Industriegebiete. Bisher kamen in Thailand mehr als 500 Menschen in den Fluten ums Leben.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 8. November.
Das ruhige und abseits der Nebelfelder auch vielerorts freundliche Hochdruckwetter begleitet uns noch die ganze Woche. Ein Mittelmeertief lenkt allerdings einige Wolken in den Südwesten Deutschlands. Und diese Wolken können im Südschwarzwald und am Oberrhein heute Nacht leichten Regen bringen. In den anderen Regionen ist es zunächst teilweise klar, bevor sich wieder regionale Nebelfelder ausbreiten. Die können sich morgen vor allem im Süden mancherorts längere Zeit halten. Abseits des Nebels sowie nach dessen Auflösung scheint häufig die Sonne. Im Südwesten gibt's dagegen dichtere Wolken, aber es bleibt meist trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig an der Küste und im östlichen Bergland frisch bis stark. In Odernähe heute Nacht örtlich leichter Frost an der Flensburger Förde bis 9 Grad. Am Alpenrand morgen föhnige 19 Grad, sonst 10 bis 15, an der oberen Donau bei Nebel 8 Grad. In den nächsten Tagen ändert sich wenig an diesem ruhigen und milden Herbstwetter. Richtung Wochenende muss allerdings in den teilweise klaren Nächten wieder häufiger mit leichtem Frost gerechnet werden.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, heute mit Karin Mioska darin. Blockade im Bundesrat, warum den Steuerplänen der Regierung schon jetzt das ausdroht und Wirtschaftswunder auf Pump, warum China in der Krise steckt.